Wir wollen uns einstimmen in die Predigt gleich zum 1. Johannes 2, Vers 14 mit einem Text aus dem Epheserbrief, den der Apostel Paulus den Ephesern geschrieben hat. Epheser 1, Verse 15 bis 23. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.
So wollen wir uns heute Morgen konzentrieren auf das Wort Gottes. Und ich möchte in der kleinen Reihe weitermachen im Johannesbrief und komme heute zu den jungen Männern im Glauben. Oder auch ganz alte Übersetzungen schreiben, Jünglinge. Da sind, wiederhole es gerne nochmal, auch die Schwestern eingebunden, weil die Gemeinde in dem Neuen Testament immer als männlich dargestellt wird, während Israel im Alten Testament immer als weiblich dargestellt wird. Wenn ihr das mal schaut, dann fällt euch das auf. Also, wenn hier der Apostel Johannes von Jünglingen oder jungen Männern spricht, sind die Schwestern in ihrer Glaubensentwicklung eingeschlossen, so wie es ja auch Väter und Mütter im Glauben gibt. Ich lese mal den Text, von dem wir ausgehen, 1. Johannes 2, 12 bis 14. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt, und ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Wenn wir noch zu den Kindlein kommen, werden wir den Text nochmal lesen, dann haben wir die Väter betrachtet und oder erst die Kinder im Glauben betrachtet. Da haben wir den Text das erste Mal gelesen. Und das heißt dort, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Das ist das Erste und das Allerwichtigste. Und deswegen möchte ich es immer wieder wiederholen, damit das bei uns sich einprägt. Das Erste und Allerwichtigste, was ein Mensch wissen muss, wenn er zum Glauben kommt, ist das Bewusstsein, dass seine Sünden vergeben sind. Das ist die Grundlage all dessen, was wir bisher betrachtet haben, überhaupt alles dessen, was wir in unserem Glaubensleben an Bewegung haben, sage ich einmal. Ohne dieses Wissen, diese feste Gewissheit, und damit hängt ja auch ganz stark die Heilsgewissheit zusammen, Denn wem die Sünden vergeben sind, der hat Heilsgewissheit. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, dass man darum diskutiert. Entweder ich habe dieses Wissen oder ich habe es nicht. Entweder sind mir die Sünden vergeben oder sie sind mir nicht vergeben. Sind mir die Sünden vergeben, dann bin ich gerettet. Weil der Glaube an Jesus Christus, Glaube heißt Vertrauen, das Vertrauen auf Jesus Christus rettet. Ohne dieses Wissen ist die Grundlage, das Fundament, der Glaubensgrund, auf dem wir unser Glauben aufbauen sollen, für den wir dann ja auch verantwortlich sind, schwankend und haben keinen festen Boden unter den Füßen. Also das Fundament unseres Glaubens ist, der Herr Jesus hat uns unsere Sünden vergeben, um seines Namens willen. Jetzt vermisse ich wieder die Geschwister bei den Pfingstlern, die Halleluja, also. So soll es sein. Ja, also hier ganz klar, das ist das Fundament, das tut Jesus. Und da hat keiner von uns irgendeine Möglichkeit, etwas anderes dazu beizutragen. Er zieht, ich antworte, er vergibt, er macht mich rein, er rettet mich um seines Namens willen. Das, was er versprochen hat, das hält er gewiss. Punkt, aus, fertig. Wo bin ich? Ich antworte auf seinen Ruf. Er streckt mir die Hand entgegen und sagt, komm, und ich lege meine Hand in seine Hand. Wer das noch nicht gemacht hat, den bitte ich heute Morgen, das zu tun. Denn alles, was ich jetzt sage, geht sonst völlig an ihm vorbei. Müsste ich anderes Thema. Denn ganz klar sagt diese Heilsgewissheit, dieses Fundament auch, wer nicht auf dem Fundament ist, zahlt für seine Sünde selbst. Und ganz klar, dieses Zahlen geht nur mit Blut, nämlich dann mit deinem eigenen. Wenn du das Blut des Herrn Jesus nicht annimmst, geht es auf dein eigenes. Hier gibt es auch kein Grau. Entweder schwarz oder weiß. Gehen wir weiter. Die Väter im Glauben haben wir gelesen. Und es gibt so viele Fragen zu diesen ganzen Themen, deswegen gehen wir die mal ganz in Ruhe durch. Die Väter im Glauben werden hier deswegen so benannt, weil sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Das ist das Ergebnis aller Erfahrungen, die er als Vater des Glaubens und der Liebe gemacht hat. Und die Erfahrung lautet unterm Strich, wenn alles rausgekürzt ist, würde ich jetzt als Controller sagen, bleibt nichts außer Christus. Christus allein. Christus ist alles. Christus allein. Die Väter im Glauben leben eine tiefgreifende, praktische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und leben dieses Christus allein. Wenn man sich mal selbst so kontrolliert und überprüft, wie viel eigenes Wollen und Willen ist da noch? Und das Ziel Gottes mit dir und mir ist, dass wir dahin kommen, dass wir Christus allein in unserem Leben haben. Also nicht verbal, nicht bekennen im Lied oder im Wort. Das ist ein guter Anfang, aber das Wesen, Christus allein. Mag es um uns herum noch so schlimm aussehen, Christus allein. Voller Freude, voller Traurig, voller Not, voller Schmerzen, voller Leid, voller Jubel, Christus allein. Und zwar nicht ab und an, sondern als Fundament des Lebens. Das sind die Väter im Glauben. Die haben den erkannt, der am Anfang, im Anfang war und der ist und der sein wird. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann ist unser kleinteiliger Wünsche, kleinteilige Sehnsucht, kleinteiliges Begehren völlig hinfällig. Und dazu möchte uns das Wort Gottes, dazu möchte der Geist uns bringen. Deswegen redet ja Johannes als allererstes von den Vätern. Er zeigt uns als allererstes das Ziel. Dahin soll's gehen. Dahin dient das ganze Wort Gottes. Dahin dient alles, was du in deinem Leben unter der Führung Gottes erlebst und verstehst. So mancher von uns ist ja ganz stark in seinem eigenen Willen. Willensstark nennt man das, wenn andere trotzig sagen würde oder zornig oder was auch immer. Und Gott möchte uns das Stück für Stück nehmen. Auch den Hochmut, den Stolz, die Eitelkeit, Stück für Stück nehmen. Christus allein. Christus allein. Wenn man mal so einem Menschen begegnet ist, das ist der Hammer. Und meistens sieht es mit denen nicht an. Christus allein. Väter im Glauben oder Mütter im Glauben haben nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit der Beziehung. Da wird es dann ganz konkret. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie werde ich denn ein Vater im Glauben? Und zwar ist die Stufe drunter, bitte nicht rangordnungsmäßig, sondern wachstumsmäßig zu verstehen. Alles, was ich hier sage, hat nichts mit Rangordnung zu tun. Oder mit Einfluss in der Gemeinde oder sonst irgendwas, sondern es geht um das Wachstum, das Ausreifen. Das sind jetzt die jungen Männer im Glauben. Von den jungen Männern oder auch Jünglingen heißt es, dass sie das Böse oder auch den Bösen überwunden haben. Junge Männer im Glauben, und das ist wieder keine Altersangabe, gebrauchen das Schwert des Wortes Gottes als Verteidigungswaffe gegen den angreifenden Feind und besiegen ihn mit dieser Waffe. Ich kann nicht verstehen, nachdem ich ein paar Jahre gläubig bin, wie Menschen zufrieden sein können, eine Bekehrung zu erleben. Nehmen wir an, ganz positiv, jawohl, eine Bekehrung, eine Errettung zu erleben und dann ihr Leben fein säuberlich einteilen. Das eine ist sonntags morgens im Gottesdienst unter dem Wort Gottes und das andere ist der Wochentag, da sind wir in der Arbeit, in der Familie oder bei sonstigen Beschäftigungen und beides hat fast nichts miteinander zu tun. Die allermeisten leben doch so, wenn wir ehrlich sind. Die allermeisten leben so und von denen ist hier aber nicht die Rede. Hier ist die Rede von Menschen, die im Wort Gottes studiert haben und studieren, forschen, wie es sich verhält und die in den Riss treten zwischen dem Angriff des Feindes, der Versuchung des Feindes auf die Kinder Gottes. Eigentlich ist das unser aller Aufgabe, aber ich habe noch nie so viele Schweizer in den Versammlungen gesehen, wie in anderen Organisationen. Schweizer meine ich, wir sind neutral. Da ist nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Da ist nicht zu unterscheiden oder Stellung zu beziehen. Nein, wir sind die Schweiz. Wir sind neutral. Kinder Gottes, die vom Wort Gottes geprägt sind, wissen, was gut und böse ist. Kinder Gottes, die vom Wort Gottes geprägt sind und das Wort Gottes leben, sollen Stellung beziehen. Sie sollen kämpfen. Viele, viele Gemeinden sind gekippt in das Liberale oder haben sich ganz aufgelöst, weil die Glaubensgeschwister, die da waren, nicht bereit waren zu kämpfen, nicht bereit waren, Stellung zu beziehen, nicht bereit waren, zu Böse Böses zu sagen und zu Gut Gut zu sagen, nicht bereit waren, den Ältesten oder den Pastor zu unterstützen oder auch zu widerstehen, je nachdem, was da so ist. Liebe Geschwister, ihr seid nicht neutral. Ihr könnt es gar nicht sein. Selbst wenn ihr Schweizer Schweizer von der Nationalität her seid. Selbst die können nicht neutral sein, wenn das Wort Gottes in uns ist. Wenn der Geist Gottes in uns ist. Es gibt keine andere siegverheißende Waffe im Kampf gegen den Feind, der vielfältig auf die Gemeinde als Gesamtes, aber auch auf die Einzelnen einstürmt, als das durchbetete und vom Geist Gottes erhellte Wort Gottes. Das hat uns der Herr Jesus in der Wüste während der Versuchung ja erfahren müssen. Dieses Durchbeten vom Geist Gottes erhellende Wort und hat uns dann als Beispiel hinterlassen, Matthäus 4, 1 bis 10, wie wir mit den Versuchungen des Satans umgehen können. Wenn der Herr Jesus schon die Verteidigung mit dem göttlichen Wort brauchte, wie viel mehr wir? Und das führt mich auch sehr, sehr schnell zu der Frage, also die habe ich mir gestellt, ob ich auch betend und bittend meine Bibel lese. Oder lese ich meine Bibel nach dem Motto, ich lese mal ein Kapitel A, weil das ein guter Christ so macht, und B, so genau muss ich gar nicht mehr hingucken, weil ich weiß es ja eh schon, was da steht. Kleiner Tipp am Rande, sage ich meinen Brüdern auch immer wieder, ich habe mit der Luther 84 angefangen. Und die lässt sich ja super lesen, ne? Und da kann man sich dran gewöhnen, an den Wortrhythmus und die Sprache. Und dann habe ich mich irgendwann dabei erwischt, dass ich gar nicht mehr gelesen habe. Ich habe da drüber gelesen, weil ich kannte das ja schon. Viele, viele Stellen kannte ich schon. Das ist genau dasselbe Problem mit den Lieblingsstellen. Viele, viele Kinder Gottes haben Lieblingsstellen, die können sie auch auswendig, aber sie machen sich keine Gedanken mehr darüber, was es bedeutet. Also habe ich mir die Elberfelder genommen. Richtig schön schwer. Dreimal einen Satz lesen, bis der Kettensatz von Paulus irgendwie in mein Hirn reinkam. Was für ein Gewinn habe ich dadurch gehabt? Das Studieren. Das Forschen in der Schrift. Wir brauchen es, dieses wir beten. Herr, bitte mach du uns die Augen auf. Was willst du mir Was willst du uns an diesem Text deutlich machen? Was steht hier wirklich? Was meinst du hier wirklich? Eine der größten Gefahren, wenn man so lange dabei ist wie ich, ist, dass man die Bibel mit dem Filter liest. Und der Filter heißt, ich habe meinen Glauben, das Fundament ist klar, dann habe ich angefangen, dann habe ich irgendwann eine Erkenntnis gehabt und dann filter ich alles innerhalb dieser Erkenntnis. Also ich sehe quasi wie durch so ein Sieb immer nur das, was ich sehen will im Wort Gottes. Keiner von uns macht das, ich weiß. Aber die Gefahr ist riesengroß. Was steht dort wirklich? Und dafür brauchen wir den Geist Gottes, der uns das A, die Gefahr zeigt, und B, dass wir den Filter auch wegnehmen. Denn manchen Filter setzt uns der Feind. Einer der größten Filter, die wir erleben in unserer Zeit, das ist die Heilsgewissheit, die habe ich angesprochen. Viele, viele Menschen, man glaubt es gar nicht, glauben gar nicht, zu wissen zu können, ob sie gerettet sind oder nicht. Sie hoffen, dass Gott nett ist am Ende ihrer Tage. Und andere lesen die Bibel durch den Filter, wir brauchen überhaupt keinen Jesus. Der war ein guter Mensch. Wieder andere haben andere Filter. Über viele, viele Fragen kann man sich hier auseinandersetzen und streiten und die Brüder, die hacken dann aufeinander rum und manchmal auch die Schwestern. Liebe Geschwister, das sind keine Väter im Glauben, das sind auch keine jungen Männer im Glauben, das sind alles Holzköpfe und Babys im Glauben. Wer sich um Erkenntnis prügelt, wo es dann um Geschmäckle geht, wie ich das sehe oder sehe, ist zutiefst egoistisch. Lasst uns gucken, was in dem Wort wirklich steht. Und jetzt gucken wir an, wie der Herr Jesus mit Satans Verführung, Anfechtung umgeht. Wir lesen Versuchung des Herrn Jesus und denken dann immer, ob der Satan uns da total anfällt. Aber jeder traurige Gedanke, jedes Abweichen, jedes Mutlossein, jedes eigene Dynamik kann eine Versuchung und satanisch sein. Matthäus 4,1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Randbemerkung, diese Begebenheit findet gleich nach seiner Taufe durch Johannes den Täufer statt. Und dann lesen wir, und der Geist führte ihn in die Wüste, also in die Einsamkeit. Bei Mose waren das auch 40 Tage. Und die waren mit dem Reden Gottes angefüllt. Unter anderem hat er dort die 10 Gebote empfangen, 2. Mose 34. Matthäus lässt uns darüber im Dunkeln, was Jesus während dieser Zeit tat. Doch wird es bei dem Herrn auch so gewesen sein, dass er vor dem Dienstbeginn in die Stille geführt wurde, um Gott zuzuhören. Jetzt bin ich wieder dabei bei Beziehungspflege, Beziehung aufbauen, den Herrn suchen, sein Angesicht suchen, in der Stille die Kraft und die Anweisung, die Wegweisung empfangen, bevor es dann losgeht. 3 Jahre volle Power. Und unser Herr geht nach der Bergpredigt in die Stille des Bergs wieder die Stille suchen. Also bevor es überhaupt losging beim Herrn Jesus, er wird getauft, wird in die Wüste geführt. Muss man mal drüber nachdenken. Wir haben es oft so eilig. Jetzt hat der Herr Jesus ein Wirken von etwas mehr wie 3 Jahre gehabt. Und davon allein 40 Tage in der Wüste, in der Stille. Wie verschwenderisch geht Gott damit um? Und dann war er ewig am Feiern, ne? Wie verschwenderisch geht Gott doch mit der Zeit um, wenn er dich und mich für einen Dienst formen will. Den Stress, den haben nur wir. Den hat Gott nicht. Wenn wir mal erkannt haben, dass Gott sich ganz viel Zeit für unsere Erziehung, für unsere Veränderung, für das Aufbauen von Vertrauen nutzt, dann werden wir vielleicht an der Stelle schon ruhiger und haben keine Angst, dass wir irgendwas verpassen. Vers 3, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Brote Stein werfen. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. 5. Mose 8, Vers 3, zitiert der Herr. Das ist doch eine besonders fein ausgedachte Falle, oder? Eine Versuchung, mit der hier Satan an Jesus herantritt. Eine Versuchung ist dann am gefährlichsten, wenn sie gar nicht als eine Versuchung erkannt wird oder aufgefasst wird oder aussieht. Ich kann mir so richtig vorstellen, der Herr Jesus war ja ganz Mensch. 40 Tage und Nächte steht hier in unserem Text, nichts gegessen. Das hält ein Mensch aus, aber da hast du dann auch Kohldampf, oder? Bin ich ganz sicher, dass du Kohldampf hast, und das hatte der Herr Jesus auch. Und da kommt einer daher mit herzbewegender Teilnahme, tritt ein freundlicher Unbekannter zu Jesus, der durch den Hunger völlig erschöpft war. Er schlägt ihm vor, doch die Kraft seiner Gottessohnschaft Steine in Brot zu verwandeln. Was ist schon dabei? Gott hat ihm doch die Gabe und die Vollmacht gegeben, kein Problem. Sagst ihm, Stein, werd Brot, hast du Brot. Ist doch nichts Böses dabei, oder? Ich will heute nicht darüber reden, wie wir mit Geistesgaben umgehen, aber da wird etwas deutlich, wie der Feind die Gabe des Herrn Jesus gegen den Herrn Jesus verwenden will. Und vielleicht haben wir es gehört, die Worte am Anfang, wenn du Gottes Sohn bist, die kommen uns ganz bekannt vor. Schon im Paradies, gleich am Anfang der Bibel, sollte Gott gesagt haben. So, und die Eva und der Adam, die waren nicht so wie der Herr Jesus. Es waren keine Gotteskämpfe mit dem Wort Gottes ausgerüstet. Die sind drauf reingefallen. Der Herr Jesus aber hatte das Schwert Gottes in der Hand. Satan wollte Jesus dazu verleiten, die Wundergaben, die ihm anvertraut waren, willkürlich nach eigenem Ermessen zu seinem Vorteil anzuwenden. Wie oft gebrauchen wir das, was der Herr Jesus uns geschenkt hat, um bei anderen Menschen besser dazustehen? Machen wir nicht, ne? Wäre Jesus auf diesen Vorschlag Satans eingegangen, so wäre das ein Missbrauch seiner Gaben gewesen. Erinnern wir uns noch, im Paradies ging es darum, die Frucht der Erkenntnis, vom Baum der Erkenntnis, die ist super. Ihr werdet gut und böse unterscheiden und ihr werdet sein wie Gott. Alles Halbwahrheiten, hat nämlich gestimmt. In dem Moment, wo sie von der Frucht gegessen haben, haben sie erkannt, was gut und böse ist. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, dass sie gemerkt haben, dass sie nackt sind. Und dann haben sie sich als Zweites vor Gott versteckt. Das Gebrauch von Gaben zum eigenen Nutzen, zum eigenen Vorteil, führt immer in die Gottesferne. Jesus antwortet, und da merken wir dieses scharfe, zweischneidige Schwert, ganz schlicht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wo hat das her? Ich habe es schon gesagt, 5. Mose 8, Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund hervorgeht, lebt der Mensch. Angriff Satans pariert mit dem Wort Gottes. Super, oder? Junge Männer, Jünglinge im Glauben. Jünglingerinnen oder so. Ach nee, lass es. Also Schwestern, die auch voll im Leben stehen, die dürfen auch so handeln und sollen so handeln. Da Jesus vom Vater nicht die Anweisung erhalten hatte, aus Stein Brot zu machen, das steht nirgendwo in der Schrift, wollte er nicht eigenmächtig handeln und damit Satan gehorchen, ganz gleich wie groß sein Hunger war. Das Verlassen, ich sag's nochmal, der Abhängigkeit von Gott zerstört das Vertrauen zu Gott. Es ist Verunehrung Gottes. Es ist Missachtung Gottes. Ist Erhebung des eigenen Willens zum bestimmten Maßstab und der Motivation des Ichs. Und das kannst du im ersten Augenblick unter Umständen überhaupt nicht erkennen. Aber wenn du darüber Gedanken machst, wir sind ja oft so in so Versuchungs- und Anfechtungsgelegenheiten, da haben wir gar keine Zeit nachzudenken. Wer geprägt ist, biblisch geprägt ist, vom biblischen Denken geprägt ist, vom Wort Gottes geprägt ist, wer das in sich aufgenommen hat, wer das weiß, der hat auf einmal eine Bibelstelle in der Hand. Und dahin will uns der Geist führen. Nur keine Angst. Der Geist Gottes in mir wird schon zeigen, was richtig ist. Nur hören muss ich und mich unter Gottes Hand stellen. Nicht das eigene Ich. Denken wir nochmal an die Väter, da ist es dann alles weg und die Jünglinge müssen das mit dem Wort Gottes lernen. Zweite Versuchung. Daraufhin nahm der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinnen des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößest. Psalm 91, 11 und 12. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. In unseren, ich sag's mal, frommen, fromm ist nützlichen Kreisen, gibt es fast nichts Gefährlicheres, wie wenn man sich mit Bibelschlägen gegenseitig totschlägt. Satan macht das auch. Satan zitiert sogar eine Bibelstelle und er zitiert sie sogar richtig. Und der Hintergrund ist dabei, die Juden sollen davon überzeugt werden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir machen es also auf der Propagandawelle. Menschlich, Propaganda ist super. Als Ort dazu wählte Jerusalem und dort den Tempel selbst, das ja das Symbol der heiligen Nähe Gottes ist. Der Böse will den Herrn überreden, mit Hilfe der göttlichen Allmacht, seine messianische Tätigkeit, mit einem gewaltigen religiösen Aufstand zu beginnen. Das ist übrigens Marketing. Wir machen erstmal Wumm. Wir beginnen auch das Jahr, das neue Jahr immer mit dem Wumm. Und dann werden wir schnell müde. Aber hier schlägt Satan etwas vor, was die Welt in Perfektion macht. Und er schlägt es sogar mit Bibelversen vor. Und in der Gemeinde gibt es auch ganz oft diese Bibelversschlachterei. Da werden einem die Bibelverse so um die Ohren gehauen. Und wer das mit mir schon versucht hat zu erleben, dann sage ich immer, liebe Geschwister, dann lass es mal gucken, ob so wie du diese Bibelstelle auslegst, das mit allen anderen Bibelstellen in der Schrift übereinstimmt. Und dann machen wir das so. Ich habe das mal erlebt, da wollte eine Gemeinde bauen, Lieblingsthema von vielen Gemeinden. Die wollen also Steine aufeinander stapeln, nicht Gemeinde mit Menschen bauen. Und dann hast du was dagegen gesagt und dann hieß es doch, du musst nur glauben und vertrauen, wir sollen doch Gott einen Tempel bauen mit Steinen. Und als ich dann gesagt habe, wer einen Turm baut, der soll erstmal die Kosten überschlagen, das fanden sie dann nicht ganz so doll. Haben sie mir gesagt, ich hätte zu wenig Glauben. Wir merken also, das Wort Gottes sagt vielfältig etwas und es muss bewegt werden. Und der Herr Jesus reagiert da genauso. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die Versuchung für Jesus war, seine Göttlichkeit dadurch zu zeigen, dass er eine sensationelle Handlung begeht. Er hätte Herrlichkeit ohne Leid erreichen können. Er hätte das Kreuz umgehen, vermeiden können und dennoch den Thron in Israel erlangen können. Im Übrigen, du und ich, wir wären dabei verloren gegangen. Denn ohne Kreuz und ohne sein Blut hätten wir die Sünde noch. Ich habe ganz am Anfang gesagt, Sünde wird immer mit Blut bezahlt, entweder die von meinem Jesus oder dein eigenes. Hätte Herr Jesus das Kreuz vermieden, durch so einen Propagandatrick, wäre er König in Israel geworden. Vielleicht hätte er mit den begeisterten Juden die ganze Welt erobert. Bei den Machtmitteln, die der Herr zur Verfügung gehabt hat, durchaus möglich. Und was wäre passiert? Du und ich, wir wären verloren gewesen. Und der Herr Jesus hätte gegen den Willen Gottes gehandelt. Jesus konnte diesem Angriff widerstehen, indem er auch die Bibel zitierte, steht geschrieben, oder wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn deines Gottes nicht versuchen. Ohne Kenntnis und Beachten der ganzen Schrift fallen wir schnell auf eine mit falschen Zielen zitierte Schrift herein. Viel zu oft werden Bibelverse aus dem Zusammenhang gerissen, als Waffe eingesetzt, mit Aussagen, die ganz klar anderen Bibelstellen widerspricht. Das ganze Wort Gottes. Das ganze Wort Gottes ist entscheidend. Und wenn das die Geschwister machen, dann haben wir immer noch unterschiedliche Erkenntnisse. Und die bleiben auch, wie es beim Herrn sind, dann gibt es keine unterschiedliche Erkenntnisse mehr. Und das ist auch okay. Und das ist nicht schlimm. Aber wenn es so ums Grundsätzliche geht, da muss Einigkeit sein. Und wenn es darum geht, die brüderliche Liebe und die Versammlung hochzuhalten und in der Einheit zusammenzubleiben, dann kann man auch die Vielfalt haben. Wenn das aber in Trennung geht, dann ist was faul, dann lacht der Satan sich kaputt. Denn das will er. Und das sehen wir heute. Satan kämpft um diese Welt. Ich weiß nicht, es geht anscheinend wieder mal rum. Jetzt ist Endzeit, Endzeit, Endzeit. Wisst ihr, seit wann die Gemeinde in der Endzeit lebt? Seitdem der Herr Jesus zum Himmel aufgefahren ist. Seitdem gibt es einen ununterbrochenen Kampf mit dem Satan und viele, viele Vorläufer des Antichristen, die alle immer ein Ziel hatten, den Glauben und die Kinder Gottes auszurotten. Und jetzt können wir alle sagen, hurra, wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. Woran liegt denn das? Weil der Herr auf dich und mich und auf die Geschwister weltweit aufpasst. Weil er gesagt hat, ich bring dich zum Ziel. Hab keine Angst mehr, ich bin bei dir. Keine Angst. Angst ist von unten, nicht von oben. Hoffnung ist von oben, Angst ist von unten. Wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, sagt die Schrift. Denn der Herr ist nahe herbeigekommen. Also, wenn wir sagen, der Herr kommt bald, dann heißt es doch nicht die Nase nach unten. Ich bin jetzt im Schreiben nicht so gut und ich will auch keinen Telefon anschreien und böse Mail schreiben will ich auch nicht. Aber ich leide darunter, wenn Brüder sagen, der Herr kommt bald und dann die Nase so nach unten geht. Weil die Schrift sagt was anderes. Erhebt eure Häupter, freut euch, jubelt. Was kann uns Besseres passieren, wenn der Herr kommt? Ein ganz anderer Gedanke, gell? Aber nochmal, Vorläufer für den Antichristen gibt es seit 2000 Jahren. Ich komme zur letzten Versuchung. Wiederum nimmt der Teufel ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Himmel, der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Oh, jetzt kommen wir zu dem Pudelskern, ne? Darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Wenn wir Gott nicht gehorchen, gehorchen wir dem Satan, ob wir wollen oder nicht. Wenn wir nicht Gottes Sache machen, machen wir das Geschäft des Satans, ob wir wollen oder nicht. Es gibt kein Grau für Kinder Gottes. Es gibt kein Grau. Wir sollen uns heiligen, wer den Namen des Herrn nennt. Wie oft haben wir heute schon Herr gesungen und meinen Jesus damit? Das heißt, wir sollen uns heiligen. Was heißt denn heiligen? Heiligen heißt abgesondert sein. Wir sollen uns absondern. Wir sollen für den Herrn sein. Heißt das, dass wir jetzt uns hier nur noch in Gemeinderäumen treffen und dann warten, bis der Herr kommt oder der Tod? Darum geht's gar nicht. Darum geht's gar nicht. Aber alles ist dem Herrn. Wir können es am Herrn Jesus wieder sehen. Nach den 3 Jahren ist er in ganz Israel rumgezogen. Hat gepredigt, hat gelehrt, hat Kranke geheilt, hat sich verspotten lassen, ist gestorben. Ist das jetzt ein langweiliges Leben gewesen? Und alle seine Nachfolger, wenn sie wirklich aus der Kraft des Evangeliums leben, haben ein ganz spannendes Leben. Der eine geht mit seinem Hund spazieren und hat ganz tolle Gespräche. Ein anderer, der sitzt in seinem Studiengang. Der dritte auf der Arbeit. Der vierte. Mutter-Kind-Kreis war übrigens was ganz Tolles. Oder in der Schule, wo uns der Herr stellt. Ihr habt alle, und da sind wir doch dankbar, Kontakte in diese Welt hinein. Und ich sage nicht, dass ihr diese Welt verlassen sollt. Aber aus der Position der Stärke, aus der Position der Heiligung, aus der Position der Abgesondertheit für den Herrn heraus, mit dem Schwert geht's los. Und das ist das Wort Gottes. Und das muss uns als allererstes selbst prägen. Der Herr Jesus antwortet wiederum mit einem Bibelvers. Also drei Angriffe, drei Abwehren mit dem Schwert, das Wort Gottes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Gibt es mehrere Stellen. Als Referenz habe ich den 1. Samuel 7, Vers 3. Anbeten und der daraus entspringende Dienst ist allein für Gott bestimmt. Hätte Jesus Satan angebetet, wäre dies darauf hinausgelaufen, dass er ihn auch als Gott anerkannt hätte. Nach diesem dritten Versuch wurde der Herr von den Engeln versorgt. Seht ihr, und so geht es uns auch. Unser Leben ist ja nicht ein permanenter Kampf, wie wir manchmal hören, wo es ununterbrochen nur Schwierigkeit ist. Der Herr schenkt uns immer wieder Punkte zum Aufatmen. Und dafür ist die Versammlung auch da. Die Versammlung der Heiligen. Was hat mein Bruder René am Freitag erzählt? Ein Arbeitskollege, der nur am Fluchen ist. Ich hoffe, er trifft hier keinen, der rumflucht. Das ist Aufatmen. Die Seele wird wieder ruhig. Da sind noch Menschen zusammen, die an einen Gott und Vater glauben. Die zusammen unterwegs sind. Und wenn sie vom Wort Gottes geprägt sind, dann haben sie aufeinander Acht. Nehmt euch die Nöte der Heiligen an, ist etwas, was die Schrift sagt. Ich habe mal einen Ältesten getroffen, der gesagt hat, ja, ja, Gottesdienst mache ich, aber was die Leute daheim treiben, ist mir egal. Das ist denen ihre Sache. Was ist denn das mit, nehmt euch die Nöte der Heiligen an? Ich war in Versuchung, meine Bibel rauszunehmen, um auf den Kopf zu hauen. Ist aber nicht unsere Art. Vorleben ist besser. Also habe ich mir seine Not angehört. Liebe Geschwister, biblisch geprägt sein, die Bibel zu essen, zu verinnerlichen, zu kauen, zu bewegen, hin und her, verändert unser Verhalten, verändert unsere Einstellung, verändert auch unsere Einstellung zu anderen und bewahrt uns von gravierenden Fehlern und Fehlentscheidungen. Was mir auffällt ist, dass der Herr Jesus sich mit dem Feind auf keine Diskussion einlässt. Der Feind sagt was und der Herr Jesus antwortet, und der Feind sagt wieder was und der Herr Jesus antwortet, der Feind sagt das dritte Mal. Der Herr Jesus antwortet wieder und sagt dann, und jetzt mach dich weg. Interessant ist dabei, dass damals schon der Herr Jesus die Macht hatte, Satan zu vertreiben. Und das hat er heute auch. Und ich habe das oft in meinem Glaubensleben erlebt, wenn es so richtig heiß hergeht, innerlich. Der Name des Herrn Jesus, Herr Jesus, hilf. Oder Herr Jesus, ich danke dir. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Mein Bruder macht das morgen, wenn der wieder sich dich wieder nervt. Bet einfach und jubel und dank dem Herrn. Und der Feind wird fliehen müssen. Er wird fliehen müssen. Denn er kann Jesus nicht ertragen. Nur leben müssen wir es. Dann werden wir es auch erleben. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir müssen es leben, ganz praktisch machen. Eva fing mit Satan, mit der Schlange, eine Diskussion an und hat bei der Diskussion verloren. Wir verlieren auch bei den Diskussionen. Wir sollten Satan nicht unterschätzen. Er ist klug, er ist listig und er ist uns völlig über, wenn wir ohne Jesus und ohne das Wort Gottes schutzlos dastehen. Deswegen ist so wichtig die Heiligung. Das ist ja wie ein Schutz. Wir haben uns abgesondert für Gott. Das geht doch nicht darum, dass er uns einengen will. Wie viele Gotteskinder glauben, sie werden eingeengt. Ein heiliges Leben ist kein eingeengtes Leben, sondern ein geschütztes Leben. Wenn ich es nur begreiflich machen kann. Und aus diesem Schutz müssen wir nicht austreten, wenn wir mit dem Schwert in die Verteidigung gehen. Den Angriff können wir dem Herrn überlassen. Wir müssen dann in die Diskussion gehen. So sehen wir das. Ja, ich komme nochmal ganz kurz, das war der Kampf nach außen, den Kampf nach innen, den schreibt uns Paulus. Ich bitte aber darum, dass ich, wenn ich bei euch anwesend bin, nicht mutig sein müsse in der Zuversicht, mit der ich gedenke, es gegen gewisse Leute zu wagen, die von uns denken, als wandeln wir nach dem Fleisch. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, führen wir unseren Kampf doch nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Das heißt, sie entstammen nicht unserer eigenen gottesfernen Existenz. Weder der Verstand, noch das Gefühl, noch unsere Seele sind unsere Waffen. Noch unsere Zunge sind unsere Waffen. Und seien sie auch noch so mächtig und so religiös aufgeladen, wie das bei Paulus vorher war. Noch unser Körper, weil die Waffe zu unserer Verteidigung eben nur das göttliche Wort sein kann und nicht unser Intellekt. Manch einer von uns ist halt traurig, ich bin halt nicht so gut mit der Zunge in dem Argumentieren, spielt überhaupt keine Rolle. Das Wort Gottes ist messerscharf. Das ist messerscharf, es geht nicht um deinen Verstand. Es geht um sein Wort und seinen Geist. Also nur Mut, kein Minderwertigkeitskomplex. Ich habe einen Kumpel, der ist hochintelligent. Wisst ihr, der ist so intelligent, dass er gedacht hat, er wäre Gottes Berater. Und heute fehlt ihm der Glaube. Verstandesmenschen, noch dazu hochintelligente Verstandesmenschen, sind so oft so zugebappt fürs Wort Gottes. Und dahinter steckt der Stolz und der Hochmut. Und sie sind schutzlos und der Feind frisst sie. Und ich könnte weinen. Paulus hier, nein, ich lese den Vers, sondern mächtig im Dienst Gottes zur Zerstörung von Bollwerken, indem wir Erwägung zerstören und jeden hohen Bau, der sich wider die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden irren Gedanken gefangen führen, in dem Gehorsam gegen Christus und in Bereitschaft gehen, jedem Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam zur Vollendung gekommen sein wird. Paulus, was ist das für ein toller Satz wieder? Wer soll sie stehen merken? Was steckt dahinter? Es ist ganz einfach. Paulus spricht hier von Festungen, Bollwerken des Satans, die dieser durch antichristliche Theologie, falsche Propheten, eigenwillige Schlussfolgerungen des Menschengeists in die Gemeinde pflanzen will. Und das sehen wir ganz, ganz oft. Also nach außen das Wort Gottes und nach innen gibt es diese Gefahr aber auch. Prediger, die wunderbar reden können, die überredend sind. Oder, ich sag's nicht, ich will keine Richtung sagen, die angeblich Tote aufwecken und was auch immer, da könnte ich auch aus der Haut fahren. Weil es völlig vorbeigeht. Da werden Bollwerke in der Gemeinde getroffen. Ich kenne eine Gemeinde, da war eine, die hat gemeint, sie müsste Prophetin sein. Und dann haben sie es so machen lassen, eine Gemeinde von über 400 Leuten. Und dann ist die abends irgendwann mal mit ihren Anhängern in der Gemeinde rum und hat versucht, Tote aufzuwecken. Aber das hat sie irgendwo gedacht. Ganze Gemeinde zerstört. Hätten die Brüder sie genommen, hätten mit ihr geredet, und wenn sie nicht umgedreht werden, ausgeschmissen, wäre besser gewesen. Manchmal gehört konsequentes Handeln auch dazu. Also Bollwerk und Festung. So baut der Feind in der Mitte der Gemeinde Festung. Und es bedarf wirklich göttliche Vollmacht, sie, wenn sie einmal errichtet wurden, wieder zu zerstören. Beispiel. Luther. Der fing an, ein Mann fing an, nach dem gnädigen Gott zu suchen. Eine, wo ist der gnädige Gott? Und dann ist er nach Rom und dann ist er die Treppe hochgerutscht und dann hat er das Geschäft, dann hat er einen Ablassbrief gesehen und was auch immer, den hat er auch gekauft. Er hat den gnädigen Gott dort nicht gefunden. Und dann sagt ihm sein Abt, lies die Bibel. Und da hat er dann in der Bibel ganz neu den gnädigen Gott entdeckt. Und so sind die fünf Soli entstanden. Von denen wir heute auch reden. Allein der Glaube. Allein das Wort. Das war so ein Bollwerk einreisen. Ja? Dieses. Und wenn der Taler erst im Kasten klingelt, die Seele in den Himmel springt. Das war ein Bollwerk Satans. Ich sag's nicht, was ich denke. Also. bedarf viel. Aber wenn wir den Text genau betrachten, den ich gelesen habe, merken wir auch, dass Paulus selbst seinen eigenen Gedanken die Möglichkeit zuschreibt, zum Instrument des Satans zu werden. Darum erklärt er, weil er nicht immer zu entscheiden wusste, was aus welcher Quelle die ihm zufließenden Gedanken gespeist wurden, dass er einen jeden einzelnen Gedanken wie ein Kriegsgefangener im Gehorsam gegenüber Gottes Christus führt und ihn dort gefangen nehmen zu lassen. Der schreibt einen Brief, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie das war, und dann schreibt er irgendeine Anweisung an die Gemeinde. Ein Satz, den hat er diktiert, weil er halb blind war. Und dann hat er hin und her sinniert und dann hat er darum gebetet und dann hat er den Herrn gefragt, ist das jetzt auch so richtig? Und dann hat er sich durchforscht, gibt es da irgendetwas, was von mir als eigenes drin ist? Dann hat er das Alte Testament gewählt. Ist das, was dort steht, irgendwie im Widerspruch zu dem, was ich da geschrieben habe? Merken wir was mit dem Kampf, wie er seinen eigenen Gedanken gefangen nimmt und dem Herrn hinhält und sagt, Lieber, schick den, der den Brief aufschreibt, weg und zerreiß das Schreiben, wenn es nicht von dir ist. Das nennt sich Demut. Das ist einer der Stellen, die wirklich davon spricht, wie sehr der Paulus darum ringt, die biblische Wahrheit weiterzusehen. Ringen wir auch so? Oder gucken wir, also ich habe normalerweise 6 Seiten, jetzt komme ich auf 7 Seiten. Hauptsache die Seiten sind vollgeschrieben. Und es klingt am Ende schön. Oder es ist toll. Dem Paulus ging es darum nicht. Deswegen war der Paulus auch wirklich so von vielen abgelehnt bis heute. Dem ging es nicht darum, wie sein Standing ist. Und das lesen wir aus vielen seiner Briefe. Erst in einer solchen Haltung des Mitgekreuzigtseins sind wir sicher von den Machenschaften des Fleisches, denn Fleisch ist nach biblischem Sprachgebrauch nicht nur unser Leib, sondern auch unsere empörerische Seele, unser eigenmächtiger, verfinsterner Geist, solange er nicht vom Geist Gottes erneuert wurde. Und das ist keine einmalige Sache. Mancher meint ja, seitdem ich zum Glauben gekommen bin, mache ich keine Fehler mehr. Herzlichen Glückwunsch für den Irrtum. Stück für Stück dem Geist Gottes sich unterstellen. Und wie vieles von dem entspringt unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen. Doch ist auch die Zusammenarbeit des Heiligen Geistes mit unserem Geist wegen der Schwachheit unseres Fleisches keine so vollkommene, dass wir der Finsternis gegenüber unbeeinflusst wären. Im Übrigen, wenn wir Fleisch lesen, unsere ganze gottfeindliche Existenz bezeichnet Gottes Wort als Fleisch. Deswegen sind wir fleischlich gesinnt, dann sind wir satanisch gesinnt. Sind wir geistlich gesinnt, sind wir göttlich gesinnt. Das ist der biblische Sprachgebrauch. So, genug für heute. Junge Männer leben von dem Sieg in der Kraft Gottes, mit dem Schwert des Wortes in der Hand. Und dabei graben sie Segensbrunnen in den Felsengrund des Tränentals. Das ist eine Formulierung, die wir haben mal die Täler der Schrift betrachtet. Und da stellen wir uns doch vor, dass vor uns Menschen durch dieses Tränental des Lebens gegangen sind. Und dann haben die angefangen, mit dem Wort Gottes Brunnen zu bohren, bis zum lebendigen Wasser. Da lesen wir gerne von den Alten, ne? So wie die erlebt haben und gelebt haben. So die Glaubenshelden des Neuen Testaments, auch die, die ihr Glauben bis ausgeharrt haben. Da leben wir doch davon, wenn wir ihre Lebensberichte sehen. Und so entstehen in diesem Tränental des Lebens immer wieder Brunnen, die Wasser zum Leben bieten können. Und das ist die Aufgabe der Jünglinge, die mit dem Schwert kämpfen. Und auch hier keine Altersangabe, sondern eine Beziehungsfrage. Keine Altersangabe, Beziehungsfrage. Keine Hierarchie, sondern Wachstum. Sie kämpfen nach außen und nach innen mit dem Wort Gottes, um einmal Vater im Glauben zu werden. Und dazu möchte ich dich einladen, mitzukämpfen mit dem Wort Gottes. Dazu muss man als erstes das Wort Gottes ergreifen. Ergreift aber das Schwert des Glaubens. Amen.